ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Mittag.
Die Isländerinnen und Isländer haben sich gegen neue EU-Beitrittsverhandlungen ausgespren und das mit einem sehr knappen Ergebnis. Dazu gleich mehr. Nach Schüssen am Rande einer Rave-Party in der Schweiz kommt ein Mensch ums Leben. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Und in Rosenheim wird in der Nacht eine Frau durch Messerstiche tödlich verletzt. Hier hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Im Studio ist Matthias Stadelmann. Jetzt also doch nicht. Island hat sich in einem Referendum dagegen ausgesprochen, mit Brüssel wieder über einen Beitritt zur Europäischen Union zu verhandeln, wenn auch nur knapp. Das Ergebnis nach Abschluss der Auszählung: 52,8% stimmten mit Nein, 47,2% mit Ja. Jana Sinram aus dem ARD-Studio Skandinavien.
Eine Mehrheit für die Wiederaufnahme der Gespräche mit der EU gab es nur in der Hauptstadt. Alle anderen Wahlkreise lehnten neue Verhandlungen ab. Die Verkündung des Endergebnisses hatte auf sich warten lassen, weil die Stimmen in einem Vorort von Reykjavik noch einmal nachgezählt werden mussten. Island hatte 2009 einen Beitrittsantrag bei der Europäischen Union gestellt, 2013 setzte die damalige Regierung die Gespräche aber aus und erklärte sie 2 Jahre später für beendet. Die jetzige sozialliberale Regierung ließ bei dem Referendum darüber abstimmen, ob sie die Verhandlungen wieder aufnehmen sollte. Insgesamt waren in Island rund 270.000 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,5%.
In der Schweiz sind bei einem Rave in Aarau in der Nacht Schüsse gefallen. Dabei ist ein Mensch getötet worden, 5 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Kantonspolizei mitteilte. Inzwischen gibt es mehr Informationen. Patricia Werne berichtet.
Die Polizei hat mittlerweile Details zu den Opfern bekannt gegeben. Bei der Toten handelt es sich um eine 22-jährige Frau, die noch vor Ort starb. Unter den Verletzten sind 4 Männer und eine weitere Frau. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Alle haben demnach ihren Wohnsitz in der Schweiz. Der oder die Täter seien weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Die Fahndung laufe. Das Gebiet ist noch immer weiträumig abgesperrt und ein Großaufgebot von Rettungskräften ist seit dem frühen Morgen im Einsatz. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Zeugen, die Fotos oder Videos von dem Vorfall gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. Was genau bei der Techno-Veranstaltung passiert ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer, Zitat, unklaren Situation. Auch gibt es bislang keinen Hinweis auf ein mögliches Motiv. Zu dem Techno-Festival hatten die Veranstalter rund 2500 Teilnehmer erwartet. Wie viele Menschen genau zu dem Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Gelände waren, ist noch unklar.
In Rosenheim ist am Bahnhof in der Nacht eine Frau niedergestochen worden. Die 31-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter geschnappt. Einzelheiten von Tobias Bönte.
Gegen 0.50 Uhr wählten Zeugen den Notruf und informierten die Rettungskräfte über eine schwer verletzte junge Frau am Bahnhof Rosenheim. Diese sei mit einem Messer angegriffen worden. Sofort eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Bahnhof. Beamte der Bundespolizei konnten einen dringend Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Das Opfer, eine 31-jährige Britin, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, starb dort jedoch noch in der Nacht an ihren schweren Verletzungen. Nach der Festnahme durch die Bundespolizei übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim den Fall. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Auf BR-Anfrage, ob Täter und Opfer sich kannten und in einer Beziehung zueinander standen, verwies ein Beamter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums auf die laufenden Ermittlungen. Auch ob möglicherweise ein Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Rosenheimer Herbstfest besteht und ob Täter und Opfer alkoholisiert gewesen seien, wollte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Um die Hintergründe der Tat weiter ermitteln zu können, bittet die Polizei nun Zeugen, die die Tat am Bahnhof beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei in Rosenheim zu melden.
Der Strom in Deutschland ist teuer im internationalen Vergleich. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Im Vergleich zu den anderen G20-Ländern, also der Gruppe der größten Industrie- und Schwellenländer, ist es sogar der teuerste. Rebecca Bück darüber, wie groß die Unterschiede sind.
Im Gesamtranking der nominalen Strompreise liegt Deutschland auf Platz 4 mit 35,6 Cent pro Kilowattstunde. Am teuersten ist der Strom laut der Analyse von Verivox in Irland. 42,6 Euro Cent sind es da. Besonders günstig ist der Strom in Kuba und Äthiopien. Da liegt der Preis sogar unter einem Cent. Blickt man allerdings nur auf die G20-Staaten, ist Deutschland am teuersten. Im Schnitt kostet der Strom in den Industrie- und Schwellenländern 16,3 Cent pro Kilowattstunde, in Deutschland also mehr als doppelt so viel. Verivox sieht als Treiber der hohen Stromkosten eine hohe Steuer- und Abgabenlast. So in vielen aktuell über 60% des Strompreises in Deutschland auf Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil reist heute in die USA. Nicht nach Washington oder New York, sondern nach Asheville. Das ist eine kleinere Großstadt in North Carolina. Und die ist heute Schauplatz für das Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs. Philipp Eckstein.
Die USA haben aktuell den Vorsitz der G20. Das ist die Gruppe der größten Industrie- und Schwellenländer. Beim zweitägigen Treffen der Finanzminister soll es vor allem um die Themen Wirtschaftswachstum, sichere Handelsketten und die hohe Verschuldung vieler Staaten gehen. Die US-Seite hat im Vorfeld zudem deutlich gemacht, dass sie von den G20-Staaten erwartet, mit Sanktionen mehr Druck auf den Iran auszuüben. Die USA führen seit einem halben Jahr Krieg gegen das Land. Die Folgen sind weltweit zu spüren, zum Beispiel an den Tanksäulen. Zuletzt hatte Klingbeil auch die steigenden Zinsen mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Dadurch wird es auch für Deutschland teurer, Schulden zu machen. Mit Blick auf das G20-Treffen sagte Klingbeil im ARD-Interview der Woche, die Botschaft an die USA sei, beendet diesen Krieg. Auch der Handelsstreit zwischen Kanada und den USA könnte vor Ort für Diskussionen sorgen. Klingbeil hat ein Treffen mit seinem kanadischen Amtskollegen angekündigt.
Im Katastrophengebiet zwischen Nepal und Tibet geht die Suche nach Toten und Vermissten weiter. Neuen Angaben zufolge sind auf beiden Seiten inzwischen über 700 Leichen geborgen worden. Die Behörden gehen inzwischen von etwa 3000 Vermissten aus, unter ihnen auch hunderte Ausländer. Ich habe heute Vormittag mit unserer Asien-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt über die Lage vor Ort gesprochen. Frau Lambi-Schmidt, Sie sind in Shanghai und beobachten die Lage insbesondere von der Seite Tibets aus. Was können Sie uns von dort berichten?
Das ist eine gute Frage, denn es gibt im besonders stark kontrollierten chinesischen Landesteil Tibet keine freie und unabhängige Berichterstattung. Das heißt, die jetzt vor Ort sind, das sind Reporter des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. Und da kommen auch nicht so viele Informationen und vor allem nur die, die gefiltert sind sozusagen durch den Staat. Was wir sehen auf den Bildern von dort ist, dass die Rettungskräfte auf chinesischer Seite angekommen sind an dem sehr betroffenen Grenzort Jirong an der Grenze zu Nepal. Das war wohl ziemlich schwer, da hinzukommen, weil die Zugangsstraße komplett weggespült ist. Und während chinesische Einsatzkräfte versuchen, den Weg dorthin wiederherzustellen, haben sich auch andere Teams zu Fuß auf den Weg gemacht über die Berge, um dorthin zu gelangen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass es diesen Ort einfach nicht mehr gibt. Da stand vorher ein großes Grenzkontrollgebäude. Und jetzt sieht man dort nur noch meterhohen Schlamm und Erde und Steine. Und genau dort suchen die Einsatzkräfte jetzt am Tag 4 nach der Katastrophe nach möglichen Überlebenden. Und wer die Bilder vielleicht gesehen hat vom chinesischen Überwachungskameras, die Welle aus Schlamm und Geröll, die war dort am Mittwoch ziemlich heftig eingetroffen, weil sich an diesem Ort zwei Flüsse, zwei Täler treffen und dann ist die Welle gegen die Felswand geprallt und in verschiedene Richtungen gepresst worden. Und übrigens sind das Bilder, die im chinesischen Netz von Zensoren gelöscht wurden. Und das ist ein Beispiel, was in China nicht gesehen werden soll.
Auf tibetischer Seite werden jetzt auch noch drei deutsche Touristen vermisst. Diese sollen unterwegs gewesen sein zu einer heiligen Stätte. Gibt es denn da neue Informationen?
Ja, es gab eine Pressekonferenz heute Morgen der chinesischen Lokalregierung in Tibet und da hieß es, dass die drei Deutschen auch weiter noch vermisst werden auf der tibetischen Seite. Es sind insgesamt in China mehr als 260 Ausländer vermisst. Die meisten sind aus Nepal und Indien, aber auch aus 21 weiteren Ländern und da wird an dem Grenzort nun weiter gesucht. Das war dort eben eine Grenzkontrolle an dem Ort, wo jeder durch musste, der die Grenze nach Tibet oder zurück nach Nepal passieren wollte. Also Reise- und Pilgergruppen sind dort unterwegs und wir wissen von mindestens einer Pilgergruppe, dass sie zu dem Zeitpunkt der Katastrophe gerade dabei war, die Grenze zu passieren.
Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Hilfslieferungen und dem Rettungsgerät aus? Kommt da was an in der Region?
Das scheint tatsächlich zu laufen. Das waren auch die ersten Bilder, die groß in Chinas Staatsmedien zu sehen waren, wie Hilfsgüter, Zelte, Decken und Lebensmittel in Kisten ankommen und verteilt wurden. Ich hatte den Eindruck, dass da auch bewusst gezeigt werden soll, dass das alles unter Kontrolle ist. Da wurden auch Helikopter, Drohnen, Bagger und schwere Baugeräte gezeigt. Und das ist auch etwas, das China in großen Mengen hat. China hat auch Material und Spezialrettungskräfte nach Nepal geschickt, um dort zu helfen, speziell zum Beispiel auch bei der Bergung von Arbeitern aus einem Tunnel. Und die Schwierigkeit aber auf der tibetischen Seite, wie gesagt, das war überhaupt erstmal zu dem verschütteten Grenzort Jirong zuzudringen, um dort die eigentlichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen anzufangen und nach Überlebenden zu suchen.
Die Situation im Katastrophengebiet zwischen Nepal und Tibet bleibt also unübersichtlich. Es gibt aber noch Hoffnung auf Überlebende. Das Gespräch mit unserer Asienkorrespondentin Eva Lambi-Schmidt haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Viele zieht es im Sommer nach Italien, etwa in die Hauptstadt. Rom hat viele Sehenswürdigkeiten und sicher noch mehr kulinarische Highlights. Eine Gruppe von Läufern hat sich auf den Weg dorthin gemacht, aber nicht wegen des Essens oder der Kultur, sondern für einen guten Zweck. Der Run to Rome, vor 30 Jahren das erste Mal, ist ein Spendenlauf und der Erlös geht an die Kinderhilfsaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Nach 11 Tagen Strecke und vielen Kilometern haben die Läufer ihr Ziel erreicht. Nikolaus Nützel war bei ihrer Ankunft in der ewigen Stadt dabei.
Als die Läuferinnen und Läufer in Rom auf die Prachtstraße Via della Conciliazione Richtung Petersplatz einbiegen, werden sie schon erwartet. Vom Spielmannszug aus Bad Abbach. Die niederbayerischen Musiker unterstützen auf diese Weise den Spendenlauf, erklärt der Kapellmeister Hans Brinnsteiner.
Und dann haben wir gesagt, also wir wollen weder Gage noch sonst irgendwas, sondern um das soll da jeder den Flug selber, es soll jeder das Hotel selber.
Und noch weit mehr Unterstützer sind angereist, um rund 30 Läuferinnen und Läufer zu empfangen, als sie auf dem Petersplatz ankommen. Der Organisator des Run to Rome, Helmut Bachschmidt, ist nach dem Zieleinlauf überglücklich.
Im Fixen, alle war sehr schön. Richtig schön. Super, richtig gut. Wir haben es tatsächlich geschafft. 4 Sternstunden! Ja!
Das Kinderhilfswerk des Bayerischen Rundfunks, die Sternstunden, hat durch den Spendenlauf weit mehr Geld für den guten Zweck einsammeln können als erwartet, berichtet die Sternstunden-Geschäftsführerin Nathalie Schmidt.
Also was wir uns nie hätten vorstellen können, passiert wahrscheinlich. Wir rechnen so mit um die 70.000 Euro, die zustande kommen jetzt.
Sponsoren konnten einzelne Abschnitte der 11 Etappen unterstützen, die die Läuferinnen und Läufer nach einem Staffellaufsystem zurückgelegt haben. Darüber hinaus sind viele Einzelspenden eingegangen. Und der Organisator Helmut Bachschmidt hofft, dass auch in den nächsten Tagen noch Geld aufs Sternstundenkonto kommt. Dafür hätten er und die anderen Läufer und Läuferinnen gerne einiges auf sich genommen, sagt er. Bei der Alpenüberquerung Temperaturen von 8 Grad, in Mittelitalien bis zu 38 Grad. Und Kälte und Hitze waren bei weitem nicht die einzige Herausforderung.
Wir sind durch die Toskana teilweise durch sehr unebenes Gelände gelaufen. Wir haben ausgetrocknete Wasserflüsse gehabt, wir haben Schlamm gehabt, wir haben Moore gehabt, wenn wir durchgemisst haben.
Vor 30 Jahren hat der Kelheimer zum ersten Mal einen Spendenlauf nach Rom organisiert. Er wollte es noch einmal wissen, ob es wieder gelingt. Insgesamt 1200 Kilometer Strecke, 14.000 Höhenmeter. Und es ist gelungen. Die Mitorganisatorin Lissi Drechsel ist überglücklich.
Es waren wirklich 11 richtig, richtig harte Tage. Blut, Schweiß und Tränen. Und jetzt sind wir da. Und es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war einfach unfassbar schön. Wir haben es geschafft. Es ist keiner verletzt. Wir sind alle heil und gesund da. Und jeder ist einfach hier. Und ja, freut sich.
Richtig verletzt hat sich niemand. Aber ein bisschen Blut ist doch geflossen. Etwa bei Günther Gassner, der mit zwei weiteren Mountainbikern die Läuferinnen und Läufer mit Getränken versorgt hat und bei dem einige Blutspuren an den Unterschenkeln zu sehen sind.
Da waren halt teilweise Dornen und Stacheln immer wieder mal unterwegs und man muss immer wieder mal absteigen und wenn man sich auf den Weg konzentriert, dann bleibt man manchmal wieder hängen.
Blut, Schweiß und Tränen sind aber vergessen, als am Ziel auf dem Petersplatz alle das Motto des Spendenlaufs rufen.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.